Hallo, guten Morgen, lieber Björn. Ich freue mich, dass du da bist und ich stelle dich kurz vor, dann stellen wir mit der ersten Frage ein, ja? Also, du beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren mit den seelischen Ursachen der Krankheiten auf Basis der fünf biologischen Naturgesetze und darüber hast du auch ein Buch geschrieben, was schon vielen Menschen geholfen hat. Ich zeige es einfach mal, die seelischen Ursachen der Krankheiten und da steht auch nochmal auf Basis der fünf biologischen Naturgesetze und ja, eigentlich geht es darum, die Mechanismen von Krankheit respektive von Gesundheit wirklich zu verstehen. Und genau darüber werden wir heute sprechen, denn ich glaube, das stellt das ursprüngliche Wissen oder das, was wir glauben, über Gesundheit und Krankheit zu wissen, ein wenig auf den Kopf. Und es wirft auch aus dieser Perspektive einen ganz anderen Blick auf das aktuelle Geschehen. Ja, und auf diesen Blick wollen wir heute mal einnehmen. Ja, und bevor wir darüber sprechen.
Danke, Judith, für das Gespräch. Freue
Gerne.
mich drauf.
Super. Genau. Und bevor wir aber über die fünf biologischen Naturgesetze sprechen, bitte sag doch noch mal was zu deinem Hintergrund. Also, wie bist du denn auf die Naturgesetze gestoßen und wie hat es deine Arbeit erweitert oder ergänzt?
Ja, also ich lebe in Österreich und bin seit 30 Jahren jetzt Masseur und Naturpraktiker in der eigenen Praxis. Und habe vorher also ganz normal massiert und habe mich aber immer schon für die Ursachen und für die Naturheilkunde überhaupt interessiert. Und dann bin ich irgendwann gestolpert über Artikel über Dr. Hamas Medizin. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft, bin zu Vorträgen gegangen und habe das, was ich da gehört habe, in der Praxis überprüft, also haben meine Patienten tatsächlich ein Trauma gehabt, bevor sie krank wurden. Ich habe mir da die Bagatellkrankheiten angeschaut, wie Schnupfen oder Kopfschmerzen oder die Mittelohrentzündungen und dann natürlich im Bewegungsapparat Kreuzschmerzen oder Zervikalsyndrom. Und tatsächlich, das war das Geniale, ich habe gesehen, dass diese Ordnung stimmt. Du kannst es bei jedem Menschen überprüfen und an mir selber. Und ich habe mir dann ein Hobby draus gemacht, jede Kleinigkeit auch zu analysieren, bei mir und bei Freunden. Und das ist einfach wunderschön, wenn man sieht, dass hinter Symptomen immer eine Ordnung liegt und etwas Seelisches liegt.
Denn das bedeutet ja, wenn wir das verstehen, diese Ordnung, dann können wir oder sind wir in der Lage, Gesundheit wieder komplett zu uns zurückzuholen, also die Verantwortung dafür, ja, weil jetzt der momentane Zustand ist, wir gehen zu einem Arzt in der Regel, erhoffen uns Hilfe und wenn er nicht weiter weiß, wissen wir auch nicht weiter und darüber hinauszukommen ist eigentlich das Ziel. Und du hast es schon erwähnt, im ersten Schritt steht immer ein Konflikt. Also wir sind eigentlich schon beim ersten biologischen Naturgesetz. Der Konflikt, kannst du das einmal erklären? Wir gehen jetzt einmal die fünf Naturgesetze durch.
Ja, also es beginnt immer mit einem Ereignis, das uns auf dem falschen Fuß erwischt und das einen persönlich betroffen macht. Das ist also nicht was, wo man über andere redet oder sonst was, sondern man ist selbst betroffen und selbst zu einer Handlung aufgefordert. Man kommt unter einen gewissen Druck. Und das hat eine, wenn es zu größeren Erkrankungen kommt, eine dramatische, lang andauernde Geschichte und bei Bagatellsachen eben eine kürzere Dauer mit einer kleineren Intensität. Also am Beginn steht immer irgendein Trauma, irgendetwas, was man nicht verkraften und integrieren konnten. Und Dr. Hammer hat dann auch herausgefunden, dass diese Reaktion des Körpers immer durch zwei Phasen läuft. Das heißt, dieser Konfliktschock, der zuerst passiert, der führt dazu, dass wir in eine konfliktaktive Stressphase kommen. Die ist dadurch charakterisiert, dass sich unsere Gedanken die ganze Zeit um das eine drehen, dass wir einen leichten Schlaf haben, wenig Appetit haben, den Sinn für alle anderen Themen verlieren, sondern es engt sich das Bewusstsein praktisch ein. Und das macht die Natur absichtlich, um diese eine Sache zu lösen, einer Lösung zuzuführen. Und wenn wir aus dieser aktiven Phase rausgehen, sprich, wir finden eine Lösung, dann wendet sich das Pendel in eine tiefe Entspannung. Und das ist jetzt das Faszinierende dran, was zuerst einmal die Leute nicht kapieren, dass diese zweite Entspannungsphase erst mit Symptomen behaftet ist. In der Stressphase sind wir nämlich voller Power, da haben wir körperlich eigentlich gar nichts, im Gegenteil, wir sind aufgeladen und aufgespannt, aber in der Heilungsphase dann, in der zweiten, kommen Symptome raus. Die können vielfältig sein, das geht überall hin, das betrifft zum Beispiel auch die Augenbindehaut. Ich hatte da einen Patienten, der hat sehr gelitten darunter, dass er seine Angehörigen so lange nicht gesehen hat, also seine Familie. Und dann war endlich wieder mal ein Anlass, und zwar haben sich die immer zu Allerheiligen, haben sich alle getroffen. Und er hat gesagt, genau an dem Tag, wie ich alle gesehen habe, habe ich plötzlich eine beidseitige Bindehautentzündung gekriegt, völlig entzündene Augen gehabt, aus unerklärlichen Gründen. Heilungsphase ist gleich, endlich sehe ich wieder meine lieben Geschwister und alle, ist gleich Symptome, Entzündung, Schmerzen. Und die konfliktaktive Phase, die blieb unbemerkt, die macht nämlich auch im Bereich der Bindehaut keine Symptome. Nur hat er halt das Zwangsdenken gehabt, mein Gott, ich möchte jetzt endlich wieder mal sehen. Wir nennen das einen visuellen Trennungskonflikt. Ja, und es ist schön, wenn man das als Betroffener checkt, was da dahinter steht, weil dann kannst du ganz anders umgehen damit. Man kann zum Arzt gehen, der würde da kortisonhältige Tropfen verschreiben. Das kann man im akuten Fall auch machen. Wenn es also eine kleinere Geschichte ist, braucht man das nicht. Kann man mit Naturheilkundesachen helfen, mit kalten Umschlägen oder so, oder kolloidalem Silber. Aber entscheidend ist das Know-how. Hallo, das, was da jetzt kommt, das ist keine Infektion gewesen mit irgendwas, sondern das ist eine Reaktion auf einen vorausgegangenen visuellen Trennungskonflikt. Und solange wie der dauert hat, solange wird das in etwa die Heilung dauern oder kürzer.
Ah, okay. Okay, das würde ich gerne einmal zusammenfassen. Also wir sind ja beim ersten biologischen Naturgesetz, beim Konflikt sind wir, ist das erste Gesetz. Und da hast du ja gesagt, es kann was Größeres oder was Kleineres sein. Weil wir denken bei Trauma, denken wir, weiß nicht, die Trennung vom Partner, ja, oder Verlust vom Partner oder ein Autounfall und so. Aber es können ja auch ganz kleine Sachen sein, die einfach zwischenmenschlich, wo ich auf einmal mich angegriffen fühle oder so. Das hast du gesagt, also das fällt auch schon unter diesen Konflikt. Und ein gutes Erkennungszeichen, hast du auch gerade gesagt, wir waren dann schon in der Zweiphasigkeit, das zweite biologische Naturgesetz, was du erklärt hast, diese zwei Phasen, dass man dieses Grübel-Hamsterrad hat. Ich glaube, das ist eigentlich für uns der beste Marker, um zu erkennen, okay, hier spielt sich was ab, ja, weil ich erinnere mich, dass ich das früher sehr oft hatte und dann habe ich mal angefangen zurückzugehen, ja, seit wann habe ich denn das Gefühl? Seit wann drehen sich diese? Ah, und dann kann man die Situation identifizieren und kann anfangen, das für sich zu lösen, ja, mit so ein paar bestimmten Techniken. Aber, und das Spannende ist, dass du sagst, in der Heilungsphase treten diese Symptome auf, weil wir denken dann, jetzt beginnt unsere Krankheit und die andere Perspektive ist aber, jetzt beginnt die Heilung, ja. Und zum Beispiel an meinen Kindern kann ich das gut erklären oder erkennen. Wenn großes Fieber ist, ja, dann ist der Körper eigentlich, also gerade Fieber ist so ein Ding. Wir gehen dann zum Arzt, dann kriegen wir einen Fiebersaft, drücken das Fieber runter, obwohl das Fieber eigentlich gerade dafür im Körper sorgt, alles zu reinigen, was raus soll, ja. Und dann gibt es, das würde ich dich gerne fragen, es gibt so einen Satz, ab 40 Grad wird es lebensgefährlich. Und nun habe ich kürzlich gelesen, dass zum Beispiel Borreliose in so einer ganz anerkannten Klinik in Bayern mit so einer 41 Grad Fieber-Therapie geheilt wird. Also dürfen wir denn zulassen, dass unser Körper so hoch fiebert, wie er will, oder könnten wir tatsächlich dann sterben? Wäre es wirklich irgendwann lebensgefährlich? Was ist, wenn wir das nicht lösen können, diesen Konflikt?
Also Judith, ist eine Tatsache, dass über 40 Grad Menschen sterben. Ja.
Okay.
Wenn du nicht topfit bist, passiert das, kann das passieren. Okay. Mhm. Das muss man selbst einschätzen oder der Arzt einschätzen, was vertragt er noch, was ist noch aushaltbar, mhm, und was nicht mehr. Ich würde sagen, wenn man auf der sicheren Seite bleiben will, kann man ruhig eingreifen, wenn das Fieber so hoch aufgeht und man drückt ein bisschen runter. Aber nur so weit, wie es wieder aushaltbar ist.
Ja, okay, interessant. Und was ist aber, ich meine, einige Menschen haben ja, ich gehöre auch dazu, ich hatte auch eine Sache, die ging jetzt über fast 20 Jahre. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Konflikt unterschwellig immer wieder neu angestoßen wird? Oder wie kann man sich da erklären? Weil dann, ja, eine Heilungsphase 20 Jahre, ich weiß nicht.
Das ist gut, dass du das ansprichst. Dieser bilderbuchmäßige Verlauf, dass man jetzt dann Stress hat und dass man dann in eine Lösung geht, ist eher die Ausnahme. Meistens im täglichen Leben haben wir einen initialen Konfliktschock. Und zwar passiert der normalerweise schon in der Kindheit oder sogar im Säuglingsalter. Zum Beispiel, die Mama ist weg. Oder die Mama gibt mich da in eine Kindergrippe. Und auf dieser Welle reiten wir dann unser ganzes Leben lang dahin. Wenn der Partner weg ist, surfen wir wieder auf der gleichen Emotion wie damals das kleine Kind, wie die Mama nicht da war. Das kann sich so lange fortsetzen, ja, immer wieder in so Zyklen, die in einer aktiven Phase sind. Dann kommt man in eine Lösung, der Partner wieder da, juhu, Lösung. Klassisch wäre da die Haut betroffen, die Oberhaut an den Innenseiten, dort wo wir umarmen, wo wir Hautkontakt bekommen. Mhm. Mit Neurodermitis würde das Krankheitsbild zum Beispiel heißen. Mhm. Ja, und wenn man das checkt, was da rennt, mhm, man wiederkehrt, dann haben wir das Instrumentarium, dass man sagt, schau, wann hat das begonnen? Was war die erste Situation? Dann kommt man eben oft ganz früh in die Kindheit zurück und dort liegt praktisch der Schlüssel vergraben, mit dem wir das heilen können. Mhm. Zuerst durch das Verständnis und dann durch das nochmalige Hinfühlen und eins werden mit dem, was damals geschehen ist.
Mhm. Okay. Und wie ist es zum Beispiel bei Krebs? Ja, Krebs ist ja eine Krankheit, die in den letzten Jahren exponentiell angestiegen ist, so explosionsartig sich in der Bevölkerung verbreitet hat, muss man leider sagen. Ab wann, wenn ich jetzt selbst betroffen bin, ab wann sage ich, ich mache jetzt einen Eingriff oder ab wann oder wie lange versuche ich das selbst zu lösen, bis ich dann sage, ja, okay, vielleicht kriege ich es alleine nicht gelöst. Ja, vielleicht muss doch die Schulmedizin mir helfen oder die Chemo.
Ja, Judith, das eine schließt das andere nicht aus. Es ist beides oft notwendig. Also die körperliche Ebene auch mit Operationen ist oft sehr wichtig, sehr notwendig, um das Weiterleben überhaupt möglich zu machen. Mhm. Aber da spricht nichts dagegen, dass man gleichzeitig schaut, woher ist es gekommen und was muss ich tun, damit das nicht wieder auftritt. Weil das ist ja das große Problem bei Tumoren, die Rezidive, also die neuerliche Erkrankung, die uns dann meistens den Todesstoß versetzt. Da kann man also Hand in Hand arbeiten. Nach meiner Erfahrung sind Operationen meistens sinnvoll und sogar meistens auch schon bei kleineren Sachen, bei kleineren Tumoren sinnvoll. Die Chemotherapie und die Bestrahlung ist meiner Meinung nach nicht gut. Ich würde es bei mir nicht machen, aber das ist eine Entscheidung, die jeder selbst treffen sollte. Leute, die sehr überzeugt sind davon, dass ihnen das jetzt hilft, die sollte man nicht beschwatzen, dass man das, dass das nicht machen sollen, sondern die sollen wenigstens in der positiven Stimmung das konsumieren, weil dann haben sie tatsächlich eine Chance, dass das wieder gut wird alles.
Okay. Gut, und dann kommen wir zum dritten biologischen Naturgesetz, die Keimblattordnung.
Ja, das ist etwas für Ärzte oder für Therapeuten, die andere Leute beraten. Dr. Hammer hat herausgefunden, dass jeder Tumor oder auch jede Warze auf der Haut, dass die den Keimblättern entsprechend wachsen oder schrumpfen. Es gibt im Körper drei Gewebetypen, das nennt man inneres, mittleres und äußeres Keimblatt. Und jedes dieser Gewebetypen folgt entweder dem Aufbau, also Zellaufbau in der konfliktaktiven Phase, in der Stressphase, und Zellabschmelzung in der Heilungsphase. Oder das äußere Keimblatt und der Teil des mittleren Keimblatts, da funktioniert es umgekehrt. Da sehen wir in der konfliktaktiven Phase eine Zelleinschmelzung und in der Heilungsphase eine Schwellung und Wiederaufbau. Beispiel hiervon wären die Koronargefäße zum Beispiel. Im Falle von, also das Krankheitsbild nennt man dann Herzinfarkt. Das baut sich in der Heilungsphase auf und reduziert sich in der konfliktaktiven Phase. Oder das Magengeschwür findet man immer bei gestressten Leuten in der aktiven Phase. Da haben wir eben ulzerative Prozesse, Aushöhlungen, die sich dann in der Heilungsphase wieder auffüllen. Also das dritte Naturgesetz ist ein bisschen komplex. Muss man nicht alle Details wissen, kann man eben im Buch nachschlagen und dort sieht man dann das Ergebnis. Wichtig ist aber, dass wir wissen, alles, was im Körper so passiert, hat seine Ordnung und funktioniert nach wunderbaren, göttlichen Gesetzen.
Okay. Und genau, dann sind wir beim vierten biologischen Naturgesetz, das System der Mikroben.
Dr. Hammer hat herausgefunden, dass diese Mikroben, also Pilze, Bakterien, nicht unsere Feinde sind, die von außen kommen und uns krank machen, sondern es sind Symbionten, mit denen die Natur schon immer gelebt hat, mit denen wir alle von Beginn auf leben. Und diese Bakterien, Pilze und allerlei, die brauchen wir auch, dass wir gesund bleiben. Das ist ja ein ganz interessantes Thema. Wir leben heute in der Zeit, wo das in uns allen drinnen ist. Ja, du verkühl dich nicht, du wirst krank, wenn du dich da anhusten lässt. Pass auf, du steckst dich an und so weiter. Ja, das ist so tief drinnen. Durch die jahrzehntelange Programmierung, dass uns jetzt ganz schwer fällt, von dem Abstand nehmen, dass wir das nahe zulassen. Schau her, ich habe sowieso alles in mir. Da gibt es nichts außen, wovor ich mich schützen oder fürchten muss. Es wäre ja jeder Hund die ganze Zeit krank, der aus der Pfütze trinkt, wo er alles abschlägt, von A bis Z. Auch die Kinder haben ja diesen natürlichen Impuls, alles in den Mund zu nehmen. Das kommt ja nicht von ungefähr, das ist ja einprogrammiert von der Natur. Was passiert da? Die holen sich Mikroben aus dem Pool der Natur herein. Also ein bisschen Erde, ein bisschen Wasser, wo abgestanden ist. Ist alles positiv. Natürlich gibt es da Grenzen, wenn wir Fäkalien im Wasser haben, in zu großen Mengen, dann ist das eine Vergiftung mit Kolibakterien und dann werden wir krank werden, also wir werden Durchfall kriegen, der Körper schaut, dass er das wieder los wird, möglichst schnell. Oder wir kriegen Fieber. Da gibt es schon Grenzen. Aber im normalen Maß ist das was Gutes. Und das stellt auch die ganzen Hygienemaßnahmen in Frage.
Ja, dazu fallen mir zwei Dinge ein. Ich habe mal so eine Dokumentation gesehen und da wurde sogar erklärt, während das Baby durch den Geburtskanal rauskommt, nimmt es die ganze Zeit die Bakterien auf, die bei der Mutter drin sind. Ja? Und das ist eigentlich, wird leider den Kaiserschnittbabys genommen. Also es ist einfach wichtig für unsere Immunität. Ja? Daran sehen wir schon, Bakterien sind nichts Schlechtes, sondern schützen uns sozusagen, machen uns stärker fürs Leben. Und dann ist mir was anderes noch eingefallen, was du gesagt hast, in der Erwartung, dass wir krank wird, weil meine Arbeitskollegin das Fenster aufmacht. Das ist ja der sogenannte Nocebo-Effekt. Also wenn wir erwarten, dass wir uns erkälten, erkälten wir uns in der Regel auch. Ja, das ist, und Kinder haben das ja noch gar nicht. Also meine Tochter, die rennt immer im T-Shirt rum und es sind hier 10 Grad und alle gucken uns komisch an, aber sie erkältet sich einfach nicht. Ich denke mir, wenn ihr kalt wäre, würde sie eine Jacke anziehen. Ja, aber man musste sich auch erstmal überwinden und sich das trauen, ja, und seinem Kind auch zugestehen. So. Aber dann entdeckt man ganz, ganz wunderbare Dinge.
Ja, das ja. Unverfälscht noch.
Ja, wahrscheinlich, genau. Und dann sind wir beim fünften biologischen Sinn von Krankheiten, beim fünften Gesetz, der biologische Sinn von Krankheiten.
Ja. Zuerst sagte ja Dr. Hammer, dass diese Reaktionen des Körpers im Gehirn irgendeine Kurzschlussreaktion sind. Wenn da ein Tumor wächst, findet man im Gehirn immer in der Steuerzentrale so einen Kringel, kann man im Computertomogramm erkennen. Da dachte Dr. Hammer, das ist ein Kurzschluss. Und er hat dann nach vielen Jahren und hunderten Patienten ist er drauf gekommen, dass diese Krankheiten maßgeschneiderte Notfallprogramme sind, um unsere Situation zu lösen, um uns da rauszuhelfen aus dieser Patsche, in der wir sitzen. Beispiel die Oberhaut, wie wir das jetzt mit dem kleinen Kind gesagt haben, das den Trennungskonflikt erlebt hat, weil die Mama es in die Krippe gegeben hat. Was passiert da? Die Natur macht an der Oberhaut, an den Stellen, wo das Kind die Mama normalerweise spürt, also Bauch und so und Gesicht und Innenseiten, dort macht die Natur eine Herabsetzung der Sensibilität. Also die Haut wird dort etwas taub und sie wird auch schlechter durchblutet und ein bisschen schuppig, kühler. Und das ist der biologische Sinn davon. Die Natur hilft dem kleinen Spatzerl jetzt, dass diese Trennung von der Mama nicht so stark empfunden wird. Sie blendet also das ein bisschen weg. Und da ist auch bei diesem Sonderprogramm der Haut einhergehend, dass das Kurzzeitgedächtnis eingeschränkt ist. Also das Kleine vergisst sogar relativ schnell dann, dass die Mama überhaupt weg ist. Eine Hilfe, dass der Schmerz aushaltbar wird. Und die Zeche zahlen wir aber dann, wie wir zuerst schon gehört haben, in der Heilungsphase, wenn die Mama wieder kommt oder im späteren Leben, wenn wir wieder einen Partner finden, der uns berührt, was schön ist. In der Heilungsphase zahlen wir dann die Zeche, weil sich die Haut dann wieder aufbaut und das nennt man dann Neurodermitis oder Ekzem oder Effloreszenz, wie auch immer. Und so hat jedes Organ einen biologischen Sinn, wenn es betroffen ist. Das ist genial zu wissen, weil plötzlich erkennen wir, dass nichts Bösartiges dahinter steht, sondern immer sinnvoll zu unserem Nutzen eigentlich.
Ja, aber selbst wenn wir es jetzt erkennen können, dazu hast du ja auch Videos gedreht und einen eigenen Kurs gemacht, dass Menschen sich schulen können. Aber wenn wir jetzt schon erkennen, okay, da war der Konflikt, also bei meinen Kindern versuche ich immer jetzt mit diesem Blick zu schauen, ja. Und wie kannst du oder wie unterstützen wir dann trotzdem die Heilung? Also oder wie machst du das bei deinen Patienten? Also das zu erkennen, was der Grund ist, ist ja die eine Sache, aber wie kann ich positiv den Körper unterstützen?
Genau, zuerst steht einmal die Diagnose, welches Organ ist da betroffen, welcher Konflikt steht dahinter, der ist automatisch, ergibt sich automatisch. Und dann müssen wir überlegen, was machen wir jetzt? Wenn das nur eine schöne Zweiphasigkeit ist, dann brauchen wir die Heilungsphase eigentlich nur mehr begleiten, die Symptome erträglich machen. Wie ich zuerst gesagt habe, mit kolloidalem Silber zum Beispiel oder mit allem, was uns die Natur zur Verfügung stellt und manchmal auch mit Schulmedizin oder sogar mit Operation. So, der meiste Fall, der öfterste Fall ist aber, dass wir in einem wiederkehrenden Prozess drinnen hängen und da müssen wir uns überlegen, was machen wir, damit es nicht wieder auftritt. Und da ist am sinnvollsten, wenn man zur Quelle zurückgeht, wo das erste Mal diese Geschichte passiert ist. Und ich mache es in meiner Praxis so, dass ich zuerst eine entspannende Behandlung mache, also eine Massage, die passt. Und dann machen wir eine Meditation, wo wir gemeinsam nochmal in diese Emotion reinschauen, die das Kind von damals erlebt hat. Ich gebe das Bild grob vor und der Betroffene braucht nur mitgehen im Gefühl und sich einlassen, nochmal das kleine Kind empfinden. Und dann schickt man den kleinen Kind zum Beispiel die ganze Geborgenheit, die es spürt, wenn die Mama wieder da ist. Wir sagen ihm, schau her, das hast du damals nicht wissen können, aber die Mama, die hat dich immer lieb gehabt. Die war nur weg, weil sie unbedingt ein Geld verdienen hat müssen. Und fühl dich immer geborgen, fühl dich ganz angenommen und dann nehmen wir vielleicht das Kind in den Arm und drücken es in Gedanken alles ganz fest. Und diese Meditation kann man dann auch alleine weitermachen. Man kann es überhaupt ganz alleine machen, dass man sich eine Kerze anzündet und dort reingeht. Und man kann verschiedenste Methoden anwenden, der Healing Code. Es gibt so geniale, tolle Wege der Heilung. Da hat sich so viel getan in den letzten Jahren. Jedenfalls nochmal hingehen und versöhnen, verzeihen, eins werden, annehmen. Und dann die gibt es noch eine tiefere Ebene, die finde ich auch ganz wichtig. Das ist das, die Frage, wieso hat mich das so getroffen? Andere Kinder haben genau das Gleiche erlebt, bei denen ist nichts. Wieso war das gerade bei mir so stark? Und da kommen wir immer drauf, dass wir die Fortsetzung von unserer Vorfahren sind. Das heißt, unsere Vorfahren hatten einen wunden Punkt und der tritt bei uns auch zutage. Und wenn es wir nicht lösen, dann hat es unser Nachkommen wieder dort einen wunden Punkt, bis sich dann irgendjemand darum kümmert und versucht, das zu integrieren, zu heilen. Weil auch für Familien ist das einzige Prinzip, was zählt, Entwicklung, Wachstum in Richtung mehr Liebe und mehr Harmonie und Vollkommenheit. Das betrifft uns als Individuum, aber die ganze Familie. Also die Prägungen, die dahinter stehen, von unseren Vorfahren übernommen, sind ganz wichtig. Und dort kann man dann in ähnlicher Art Meditationen machen und zum Beispiel zur Großmutter gehen, die im Krieg ihre Heimat verloren hat und vollweise wurde. Wenn man drauf kommt, dass das kleine Kind eigentlich diese Emotion der Großmutter nochmal aufgreift, dann müssen wir zur Großmutter zurückgehen. Also es ist voll interessant und jedenfalls diese tieferen Ebenen bekommen bei mir immer mehr Stellenwert in der Therapie. So, das ist das Seelische. Und dann gibt es aber noch eine einfache Regel. Versuch, die reale Situation zu ändern. Das ist nämlich das Naheliegendste. Mhm. Also, wenn die Mama ihr Spatzel in die Krippe bringt und am Wochenende genießt das Kleine, wenn es wieder die ganze Familie da ist und dann blüht die Haut auf, dann ist ganz einfach die Lösung im Äußeren, Mama bleibt bei deinem Kind, solange es den Hautkontakt braucht. Also die reale Änderung des Lebens.
Ja, okay. Interessant. Und du beschreibst es auch in deinem Buch. Also du, das, was du gerade beschrieben hast, diese tieferen Ebenen, ich muss das mal erwähnen, weil ich das so spannend fand. Also du hast zum Beispiel eine Ordnung beschrieben, das erste Kind guckt zum Vater, also übernimmt oft die Probleme des Vaters. Das zweite Kind schaut zur Mutter, das dritte zur Partnerschaft und das vierte wieder dann zum Vater. Also dann beginnt es wieder von vorn. Und das mit den Großeltern hast du auch nochmal beschrieben. Und das ist tatsächlich spannend. Also ich habe das bei mir überprüft, da hat es gestimmt, ja. Und auch bei meinen Kindern.
Die kardinale Regel, das trifft so, ja, so gut zu. Und die Leute sind oft überrascht, wenn ich sage, du bist die Zweitgeborene. Ja.
Ja, okay.
Wenn man es schon aufgrund der Lebenssituation erahnen kann.
Und nun gucken wir uns ja die Dinge, die du beschrieben hast, also die seelischen Ursachen, auch auf der Grundlage der 5 biologischen Naturgesetze, wollen wir jetzt mal gucken mit diesem Blick auf die aktuelle Situation, ja? Jetzt ist die ganze Welt, sage ich mal, so ein bisschen im Stillstand und auch in der Angststarre vor einem Virus. Da, das haben wir beim 4. Naturgesetz ein bisschen ausgespart. Also zu den Mikroben würde man ja auch die Viren quasi zählen, die sozusagen eine Eiweißverbindung sind. Auch hier ist so ein bisschen ein anderer Blick sozusagen aufs Geschehen. Also wie tödlich, sage ich mal, kann denn ein Virus für uns sein? Es ist ja doch Tatsache, dass Menschen jetzt sterben an und mit Corona, sagt man heutzutage. Ja. Ja. Was ist da los?
Das ist voll interessant. Ich glaube, die Viertelstunde wird uns nicht ausreichen, dass wir das jetzt alles erörtern. Es ist unglaublich. Also ich sage jetzt einmal die schockierende Wahrheit für uns alle. Dieser Virus ist nicht nachgewiesen, nie isoliert und seine krankmachende Eigenschaft ist niemals belegt worden. Wie können Sie all diese Leute irren? Das gibt es ja nicht. Es gibt ja hunderte Virologen auf der Welt, die können nicht alle falsch liegen. Ja. Leider Gottes, die liegen alle falsch, weil die Viren, das sind nichts anderes wie 20 bis 300 Nanometer große Eiweißhüllen mit einer Erbsubstanz drinnen. Und diese Teilchen, die sind keine eigenen Lebewesen, sondern sie dienen im Körper als Informationsüberträger. Und die sind allgegenwärtig in unseren Säften, im Blut, in der Lymphe, im Zwischenzellraum und auch innerhalb der Zellen gibt es überall diese Bläschen. Der Dr. Kaufmann hat die extrazelluläre Vesikeln genannt. Gibt es verschiedene Begriffe dafür. Schauen wir uns an, wie die Viren, wie das geschichtlich war. Der Enders hat in den 1952, hat ja der den Nobel, 54 den Nobelpreis bekommen für die Anzucht von Polioviren im Reagenzglas. Und jetzt muss ich da erzählen, wie seine Versuchsanordnung war. Es hat übrigens Dr. Lanka alles wunderbar dokumentiert und er ist in Verbindung mit unzähligen Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, die das genauso sehen. Ich brich es jetzt aufs Einfachste runter.
Bei ihm, da würde ich kurz noch was ergänzen. Er hat sogar einen Gerichtsprozess gewonnen, ne? Er hat, glaube ich, eine Ausschreibung gemacht, 100.000 Euro für jeden Wissenschaftler, der sozusagen dieses Virus nachweisen kann in einer Arbeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es ging nicht. Jemand hat ihm zwei Sachen geschickt, aber der
Ja,
Richter hat dann entschieden,
der
ja.
berühmte Masern-Prozess,
Ja.
den hat er gewonnen.
Mhm.
Ja. Also der Enders hat Folgendes gemacht. Und auf dieser Versuchsanordnung basieren auch heute noch die Nachweise der Viren. Das ist heute auch noch Standard. Man nimmt lebendige Zellen, normalerweise Affennierenzellen werden da verwendet, gibt man in ein Reagenzglas, die halten sich, wenn man Nährlösung dazu gibt, dann leben die eine Zeit lang weiter. So, diese Affennierenzellen gibt man in ein Reagenzglas und macht jetzt als ersten Schritt Antibiotika dazu, um etwaige Bakterien zu eliminieren, die diesen Versuch stören könnten. Dann gibt man Nährlösung weg, damit die Zellen ausgehungert sind, damit sie diesen Viren, denen man sie dann aussetzt, besser, also intensiver aufsaugen. So, also man gibt Antibiotika zu, nimmt ihnen Nährlösung weg. Und dann gibt man Sekret von einem Kranken, Blut, Speichel, was immer, in dieses Reagenzglas hinein. Und dann wartet man kurz und sieht, dass die Zellen sterben. Die zerfallen, es bilden sich dann kleinere Strukturen. Und diese kleineren Teilchen, die man dann findet nach Zentrifugierung, werden von den Virologen als Viren bezeichnet. Da haben wir die Viren, die haben zum Tod dieser Zellen geführt. Und dieses zentrifugierte Säftchen ist gleichzeitig das bezeichnen die als Isolat, dieses Virus. So, und der große Irrtum besteht jetzt darin, dass diese Zellen auch sterben würden, wenn wir kein Speichel oder Blut oder Sekret des Kranken zusetzen würden, weil die sterben aufgrund des Nahrungsentzugs und aufgrund der Antibiotikawäsche. Und so unglaublich das klingt, dieser Kontrollversuch, ob die auch sterben würden, ohne den Speichel, wird nicht gemacht.
Wurde auch noch nie gemacht, oder?
Ja, wurde schon gemacht. Dr. Lanker hat jetzt gerade ein Labor beauftragt, diesen Kontrollversuch zu machen. Und er ist genauso ausgegangen wie erwartet, nämlich, dass die Zellen auch ohne Einfluss einer Infektion sterben. Aber die werden nicht gemacht in der Virologie.
Und die wurden, das meinte ich damit, die wurden auch damals nicht, also aus der Historie, und unsere Medizin hat sich aus einer Historie entwickelt, ja. Und wir nehmen jetzt an, ja, okay, es gab Untersuchungen in alle Richtungen und anscheinend fehlte aber damals schon in den 50er Jahren, als man anfing, diese Mikroben zu unterteilen, dieser Kontrollversuch, ne?
Ganz genau. Okay. Der Enders hat selbst relativ ehrlich darauf hingewiesen, dass das fehlt. Aber er hat dann 1954 den Nobelpreis bekommen für dieses Prozedere. Und dann war die Sache auf einem so einem hohen Podest, das ist jetzt die Methode der Wahl und das passt so. Und wir laufen auf dieser Versuchsanordnung immer noch dahin. Und die ganzen Virologen sind im Grunde in einem verengten Gesichtsfeld bewegend. Man kann es nicht anders bezeichnen. Das ist unglaublich und ich verstehe jetzt jeden Zuhörer, der sagt, was, das ist so ein Verschwörungstheoretiker, der sagt, den krankmachenden Virus gibt es nicht. Es sterben ja doch überall die Leute. Was soll denn der Blödsinn? Ne? Aber bitte erkundigt euch selber, macht euch selber schlau, wie Enders experimentiert hat. Wirklich, es lohnt sich, weil wir müssen irgendwann aussteigen aus diesem alten Denkmuster, weil sonst werden wir diese Krise noch viele Jahre weiter haben. Erst wenn wir das an der Wurzel packen, können wir das besiegen. Und ein Freund von mir hat gesagt, Björn, wenn die erste Rechnung von einer längeren Rechnung falsch ist, dann kannst du noch so richtig weitermachen. Das Endergebnis ist immer falsch. Und genau das sehen wir jetzt, ja. PCR-Test funktioniert nicht. Antigen-Test funktioniert nicht. Antikörpertest funktioniert nicht. Kerry Mullis, der Entdecker von dem PCR, hat immer wieder gesagt, Leute, nicht zur Diagnose geeignet. Sie machen es trotzdem weiter. Dann funktioniert keine reale Ansteckung. Also Familienmitglieder, die erkrankt sind, stecken andere zum Beispiel nicht an. Manchmal werden andere krank, manchmal nicht. Dazu bedient man dann das Immunsystem, ein gutes oder schlechtes Immunsystem. Also die erste Rechnung war falsch. Das ist eben der Nachweis der Viren und folglich sind alle jetzigen Anordnungen oder Versuche fehlerbehaftet, weil die Basis schon nicht stimmt.
Und dazu fallen mir zwei Sachen ein. Kelly Mullis heißt er, glaube ich, der Erfinder des PCR-Tests. Mullis. Der ist ja erst 2018 gestorben und er hat zu Lebzeiten, also er hat ja auch die Schweinegrippe mitbekommen und was wir alles hatten, 2009 und 2012, hat aber die ganze Zeit immer wieder darauf hingewiesen, dieser PCR-Test ist nicht geeignet, dafür habe ich den nicht entwickelt. Ja? Also das kann man auch nachlesen. wenn das jetzt ungläubig erscheint, es ist ziemlich weit weg von unserem Alltagsbewusstsein. Deswegen, für wen das neu ist, ist wahrscheinlich jetzt wirklich erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber und vielleicht auch nochmal, um so ein bisschen die Lanze zu brechen für die Virologen. Also das sind ja jetzt nicht alles Menschen, die das schon mal überprüft haben. Denn es ist ja so, wir kommen in die Universitäten und bestimmte Dinge werden uns einfach als gegeben vorgesetzt. Ja, also wir stellen nie das Gerüst erneut in Frage. Das machen wir bei keiner Disziplin, egal ob es BWL ist oder Recht oder so. Das heißt, dass, ich sag mal jetzt Dogma, was da schon da ist, oder die Pfeiler, auch unser mechanisches Weltbild in der Physik. Ja, also das, auf dieser Grundlage arbeiten wir. Und auf dieser Grundlage, muss man sagen, findet auch die Lehre der Medizin an den Universitäten statt. Ja, deswegen kann man jetzt nicht sagen, allen Virologen ist das klar, sondern das ist selbst etwas, was dort eine Denkgrenze überschreitet, weil man sich sagt, wie kann man das in Frage stellen? Ja, jeder Wissenschaftler, der schon mal begonnen hat, seine Wissenschaft in Frage zu stellen, der erlebt auch Ausgrenzung. Also da gibt es ja Rupert Sheldrake, auch Gerald Hüther ist so ein bisschen natürlich da so ein Exot in seinen Kreisen. Das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass auch da das passiert. Ja.
Wie sagst du, Judith, und da ergänzt sie, wie konnte dieses Dogma entstehen von der Ansteckung? Die Ansteckungstheorie, das ist ja das, was wir jetzt in Frage stellen. Ja, zur Jahrhundertwende gab es zwei Lager und das war eine sehr fruchtbare Diskussion. Die einen haben gesagt, da war Béchamp und Bettenkofer, die wichtigsten Vertreter, die haben gesagt, der Keim ist nichts, das Milieu ist alles. Und dann hat es die andere Gruppe, die moderne Denkrichtung gegeben, da war der Pasteur und der Robert Koch, federführend, die haben gesagt, der Keim von außen macht uns krank. Und da hat es also einen Diskurs gegeben und der hat gegipfelt in einem Vortrag von Bettenkofer, der hat vor versammelter Fachpublikum hat er eine Cholera-Kultur ausgetrunken, um zu zeigen, dass er nicht krank wird davon. Und Pasteur hat ja dann unzählige Versuche gemacht, die Infektion zu beweisen. Und wir wissen heute, dass sich Pasteur, Koch und diese Gruppe durchgesetzt hat. Pasteur, Pasteurisieren der Milch und so weiter. Das sind unumstößliche Dogmen. Aber jetzt kommt's. Dr. Geisson hat 20 Jahre lang über den Nachlass von Pasteur geforscht und sein Conclusio ist, der hat eine große Arbeit geschrieben und sein Conclusio ist, Pasteur hat auf allen Ebenen die Experimente zurechtgebogen, dass eine Infektion plausibel wurde. Und jetzt verstehen wir auch den Satz, den Pasteur an seinem Sterbebett gesagt hat. Der Keim ist nichts, das Milieu ist alles. Also er hat sein Lebenswerk widerrufen. In den letzten Stunden wird man ja oft ehrlich. Und das hat er dann auch gesagt. Aber da war der Zug, der Infektionsexpress schon mit Volldampf unterwegs, das wollte niemand mehr hören und will auch heute leider niemand hören.
Okay, aber das bedeutet, also was bedeutet das für uns, überlege ich jetzt in der jetzigen Zeit, ja? Also Menschen erkranken, das wissen wir. Das bedeutet aber, je nachdem, in welcher Verfassung wir sind, und das hat also seelische und körperliche Ursachen, ja, habe ich Symptome, habe ich keine Symptome und kann darauf hin sterben.
Das Entscheidende ist das Innere, du sagst das, die Verfassung, aber auch ein fitter Körper natürlich. Ne? Ein gut genährter, mit allen Vitalstoffen, Vitaminen ernährter Körper, frei von Vergiftungen, ist natürlich beste Voraussetzungen und dann noch ein starker Geist mit möglichst alles mit viel gelösten Sachen, ohne viel Leichen im Keller. Das ist das Mittel zum Gesundbleiben.
Mhm.
Und die ganzen Leute, die heute sterben, du willst ja auch auf das hinaus, es sterben ja jetzt lauter Menschen an Corona. Man gibt diesen ein Etikett drauf. Das heißt jetzt Corona, das neue Etikett. Und früher hätte man gesagt, er starb an chronischen Lungenentzündung oder was auch immer. Judith, ich kann dir mittlerweile 10 Patienten nennen, wo Totenscheine gefälscht wurden. Eine Frau im Salzkammergut in Österreich, über 90-jährig, stirbt an irgendeiner Altersschwäche, frage mich jetzt nicht. Und der Arzt tritt an den Sohn und fragt, wären Sie einverstanden damit, dass wir Covid reinschreiben in den Totenschein? Wir können das besser abrechnen, hat er gesagt.
Mhm.
Ein Polizist hat mir erzählt, unlängst, ein junger Freund von ihm ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Er hat Chemo gekriegt und alles, ist gestorben. Und er traut seinen Augen nicht und liest in der Zeitung, dass das ein Covid-Patient war.
Mhm.
Also da wird jetzt auf Biegen und Brechen die Statistik hochgepusht. Und das Interessante ist ja, die Gesamtmortalität der ganzen Länder, wenn du dir das anschaust, ist mehr oder weniger unverändert.
Mhm. Im letzten Jahr, ja.
Im letzten Jahr war es ein bisschen raufgegangen, aber wir haben jetzt schon wieder im März die Welle nach unten, minus 10% der vergangenen Jahre war der März in Deutschland.
Ja,
also,
und
es geht nur in Wellen dahin und es zeigt keine Veränderung. Also das ist eine inszenierte Pandemie, nach meiner Sicht. Und nach dem, was ich an Patienten gesehen habe und an dem, was ich an Zahlen sehen kann, an verlässlichen Zahlen, ist es eine inszenierte Geschichte. Corona dient als Vorwand für etwas ganz anderes. Es geht um den Umbau unserer Gesellschaft in Richtung The Great Reset. Kann man eh schon gut nachlesen überall. Und es geht um das Pushen der Impfung. Und da drängt sich ein ganz schlimmer Verdacht auf, dass es bei dieser Impfung um Bevölkerungsreduktion geht.
Ja. Und zwei Dinge sind mir noch eingefallen. Das, was du erzählt hast mit der Abrechnung, das kann ich bestätigen. Wir haben hier intern auch jemanden, der in diesem Gesundheitssystem oder Kassenabrechnungssystem mit drin ist und letztens gesagt hat, ja, 70 Euro, also wenn man Corona draufschreibt, gibt es 70 Euro mehr für diesen Totenschein quasi. Also man muss immer gucken, es wird ja alles übers Geld letztlich gesteuert. Ja, auch die Krankenhäuser kriegen ihren Zuschuss, wenn sie über 75% Auslastung der Intensivbetten haben, dann gibt es mehr Geld. Und alle in diesem System sind irgendwie in Abhängigkeit mit diesen Strukturen, ja, und mit diesen finanziellen Strukturen. Und man muss sich wirklich anschauen, wie sind diese Strukturen aufgebaut. Sie sind auch so aufgebaut, dass die Menschen, die in dem System arbeiten, davon abhängig sind, ja, von diesen Geldströmen. Und die sind mal mehr und mal weniger, je nachdem. Genau, und mir fällt noch was ein. Das, was du vorhin erklärt hast, es würde auch Sinn machen, es gab mal irgendjemand, der hat so eine Cola getestet auf Corona, glaube ich, ne? Und dann hatte die Cola Corona. Also das macht vielleicht Sinn, weil man sagt, gut, es gibt auch diese Eiweißverbindungen ja in allem anderen, oder?
Ja, wir haben ja alles schon getestet. Die haben Bier, ja. Papaya, Mango, Ziegenmist, alles schon durch. Und der Präsident Tansanias war ja da ganz ein mutiger Kerl, der hat dann gesagt, Schluss mit dem Unsinn. Tansania ist Corona-frei. Die haben alles bestens gelebt. Ja. Und was ist jetzt? Er wurde verstorben. Ne? Niemand weiß, wo er ist. Er ist tot. Also, ja, es ist schockierend. Aber ich muss trotzdem sagen, das Ganze, was sich jetzt vor unseren Augen abspielt, dient dem großen Erwachen. Das ist jetzt der große Katalysator für das Erkennen der Wahrheit und das Erkennen unserer Freiheit. Es ist zwar jetzt, es wird immer enger, es wird der Knebel immer enger geschnürt, aber das führt dazu, dass wir in eine große neue Zeit kommen. Mhm. Das Nadelöhr, da sind wir jetzt gerade am Durchschlüpfen.
Mhm. Ja.
Und die nächsten Monate und Jahre werden vielleicht noch heftig werden, aber ich glaube, dass wir vor einer wunderbaren Zeit stehen.
Ja. Und dazu gehört halt einfach auch, dass wir einfach nochmal neu denken, finde ich. Ja, deswegen, wir haben ja auch überlegt, sprechen wir das an. Es ist klar, dass das ein heißes Thema ist, sage ich mal, ja, weil es so weit weg ist von unserem Denken, von dem, was wir. Aber sobald man auch generell anfängt, das ist ja in der Persönlichkeitsentwicklung, weiß man schon, seine Gedanken zu hinterfragen, umso mehr stößt man auf die Dinge, die gar nicht so stimmig sind. Ja, das, was ich immer gedacht habe, merke ich auf einmal, wer sagt denn eigentlich, dass das so ist? Ja, wo kommt es denn her? Also all diese Glaubenssätze, die wir haben. Und ich glaube, das ist auch in der neuen Zeit, du hast es schon gesagt, ist etwas, was wir müssen grundlegend die Dinge anschauen. Ja, also wir sind, man kann fast sagen, Naturwesen. Wir sind in Verbindung mit der Natur. Ja, wir schwingen im Gleichklang. Wir haben teilweise gleiche Frequenzen. Wir sind mit diesen Mondphasen, du hast es auch beschrieben, an der Schwangerschaft kann man das gut sehen, ja. 23,7 Tage dreht sich, da bin ich immer ein bisschen verloren, aber 237 Tage geht unsere Schwangerschaft und so gibt es immer diese Gleichklänge.
273. Ja.
273, umgekehrt, genau.
10 Mondphasen.
10 Mondphasen, ja. Und wenn man, und das ist es für uns, glaube ich, wo wir wirklich wieder Vertrauen in die Natur und auch in unsere eigene schöpfen dürfen, ja.
Also das Know-how, was wir da jetzt so ein bisschen reingeschnuppert haben, ist, befreit dich vor der Angst, die überall einprasselt auf uns,
ja.
Und lässt dieses innere Licht wieder neu wachsen. Mhm. Vertrauen in die Natur, in die eigene Gesundheit.
Mhm. Ja.
Verbindung mit anderen Menschen. Wir sind mit allen verbunden. Und ich sage immer, ich habe noch nie so viel Leute umarmt wie in den letzten Wochen, weil das jetzt so wohltuend für uns, für mich ist, für alle anderen.
Mhm.
Und setzen wir da ein Zeichen auch, dass wir da in eine neue Zeit gehen.
Ja. Und gleichzeitig lernen wir zu schätzen, was eigentlich wirklich wichtig ist, ja? Sind ja immer beide Seiten so. Ich danke dir sehr, Björn. Das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
Danke, Judith. Danke für die Einladung.
Tschüss.
Servus.